Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Nicht nur das Schuljahr beginnt in diesen Tagen in immer mehr Bundesländern, auch das Ausbildungsjahr hat vor 2 Wochen in Deutschland begonnen. Und neue Zahlen der Arbeitsagentur zeigen, was vorher vermutet wurde. Die Corona-Krise schlägt offenbar auch auf dem Ausbildungsmarkt stark zu. Darüber sprechen wir heute hier bei Campus und Karriere. Wir schauen aber auch auf eine aktuelle Umfrage dazu, wie das Homeschooling im vergangenen halben Jahr funktioniert hat. Ich bin Mathis Jungblut, schön, dass Sie dabei sind. Seit dieser Woche geht in vielen Bundesländern die Schule wieder los. Und das zum Beispiel in Nordrhein-Westfalen zunächst einmal ausschließlich mit Präsenzunterricht. Auch in vielen anderen Ländern soll erst einmal versucht werden, ein kleines bisschen Normalität an den Schulen zurückzubekommen. Denn gemeinsames Lernen, da sind sich alle einig, ist sehr wichtig für Schülerinnen und Schüler. Aber, und so ehrlich muss man dann auch sein, so richtig geklappt hat das mit dem Homeschooling überall dann doch nicht. Das zeigen auch die Vorabergebnisse des E-Government Monitors 2020, die heute von der Initiative D21, einem gemeinnützigen Netzwerk für digitale Gesellschaft, vorgestellt wurden. Demnach waren zum Beispiel 1/3 der befragten Eltern unzufrieden mit dem Homeschooling. Und darüber möchte ich jetzt sprechen mit der Geschäftsführerin von D21, Lena Sophie Müller. Schönen guten Tag, Frau Müller.
Hallo, schönen guten Tag.
Ich habe es gerade schon erwähnt, 1/3 der Eltern war unzufrieden mit dem Homeschooling. Was waren denn da die zentralen Gründe?
Schulen haben aktuell einfach noch keine gute Ausstattung, um digitalen Unterricht durchzuführen. Und das führte dazu, dass die Qualität und inwiefern Schüler unterstützt werden können, sehr stark von den einzelnen Lehrkräften abhängt. Und da sehen wir in der Befragung, dass die Eltern zwar 54% sagen, sie sind da zufrieden gewesen, aber 42% sagen auch, sie waren da nicht sehr zufrieden mit der Arbeit der Lehrkräfte. Und das bringt uns dazu, dass wir sagen, das Aus- und Weiterbildungssystem für Lehrkräfte muss dringend ein digitales ABC mitvermitteln. Das heißt, Lehrkräfte müssen befähigt werden, die notwendigen Digitalkompetenzen zu haben, damit wir zeitgemäße Bildung auch auf digitalen Wege in Deutschland anbieten können.
Muss es da aber auch nicht mehr Vorgaben von oben geben, damit die Lehrer da nicht alleine gelassen werden?
Das ist ein richtiger Punkt. Lehrkräfte dürfen dabei nicht allein gelassen werden. Es darf nicht dem Zufall überlassen werden. Und deswegen brauchen wir bestimmte Standards. Und dafür muss die Aus- und Fortbildung der Lehrkräfte genauer sich nochmal angeschaut werden, ob die wirklich für das Leben 2020 dann auch vorbereitet und up-to-date ist. Man hat das ja auch zum Beispiel gesehen in unserer Studie, dass die Lernmaterialien größtenteils, wenn überhaupt, per E-Mail übermittelt wurden. Dass also nicht auf neue Möglichkeiten kollaborativer, interaktiver Formate zurückgegriffen wurden, sehr wenig Videokonferenzen nur eingesetzt wurden, was natürlich aber eigentlich eine Beziehung zwischen den Schülerinnen und Schülern und der Lehrkraft, die ja so wichtig ist, um die Inhalte zu vermitteln, ermöglicht hätte.
Sie haben es angesprochen, 4 von 5 Schülern, da lief der Unterricht über E-Mails. Also sprich, ich denke mal, da wurden Arbeitsblätter verschickt zum Beispiel. Sieht so ein digitaler Unterricht vor, wie Sie sich ihn vorstellen?
Nein, man muss natürlich jetzt auch nochmal sagen, dass die Corona-Pandemie eine Extremsituation ist und auch für viele überraschend kam. Und die Lehrkräfte und die Schulen waren im Vorteil, die einfach vorher schon angefangen haben, digitale Infrastrukturen aufzubauen, Routinen zu entwickeln, also auch im Vorfeld schon mal mit digitalen Arbeitsblättern zum Beispiel gearbeitet haben, wo auch für die Schülerinnen und Schüler das nicht was völlig Neues war. Und die, die das nicht hatten, die standen jetzt erstmal vor großen Herausforderungen. Ich will da ein praktisches Beispiel geben. Wenn Sie Arbeitsblätter einscannen oder fotografieren und den Schülerinnen und Schülern zukommen lassen, die zwar vielleicht ein Smartphone haben, um sich das anzugucken, dann kann sich, glaube ich, jeder aber auch gut vorstellen, dass so ein Smartphone nicht gut geeignet ist, um ein fotografiertes Arbeitsblatt oder ein eingescanntes Arbeitsblatt da in irgendeiner Art und Weise zu bearbeiten oder es auszudrucken. Viele haben auch keine Drucker zu Hause. Von daher sehen wir zwar nicht die Hauptprobleme bei den Geräten der Schülerinnen und Schüler, weil da sind zumindest Geräte vorhanden, wo man sich diese Dinge anschauen kann. Wir stellen aber fest, dass es alles kein rundes Gesamtpaket ist, wo gute digitale Bildung stattfinden kann.
Kommen wir mal zu den Lehrplattformen. Nur 1/3 der Schülerinnen und Schüler hat das genutzt. Aber wenn man sich anschaut, wie kompliziert das Ganze zum Beispiel beim Datenschutz ist, aber auch welche Anbieterflut da auf die Schulen und Lehrer zugekommen ist, muss man sich darüber eigentlich nicht wundern, oder?
Das ist richtig und das ist auch ein Problem, was wir nicht bei den Lehrkräften sehen oder bei den Schulen, sondern das ist ganz klar eine Aufgabe der Politik, der Kultusministerien, die hier klare Vorgaben und auch klare Leitplanken geben müssen, in denen die Lehrkräfte sich dann auch rechtssicher bewegen können, in denen sie eine Sicherheit haben, welche Anwendungen sie eigentlich nutzen dürfen. Und da kann es nicht nur sein, dass es Listen gibt, wo bestimmte Dinge verboten werden, sondern da muss es vor allem auch Lösungswege aufgezeigt werden, Angebote gemacht werden, die dann zu nutzen sind und wo man dann auch den Unterricht digital gestalten kann.
Sie haben das gerade schon angesprochen. Viel wurde im Vorfeld auch darüber gesprochen, dass längst nicht jeder ein digitales Endgerät zu Hause hat, mit dem man dann Homeschooling betreiben kann. In der Befragung gibt jetzt aber nur jeder Siebte an, keinen Zugang zu einem Smartphone oder Tablet zu haben. Hat Sie das überrascht?
Das hat uns nicht so sehr überrascht, aber ein Stück weit dann letztlich schon, weil wir in der öffentlichen Diskussion natürlich auch viel über die Geräte gesprochen haben und gehört haben, dass das ein Problem ist. Letztlich, wenn man mit Lehrkräften oder mit Expertinnen im Bereich digitaler Bildung spricht, wird immer wieder gesagt, es ist der Gesamtprozess, der betrachtet werden muss. Also wie Arbeitsmaterial zu den Schülern kommt, wie es dann auch bearbeitet wird, wie es wieder zurück an die Lehrkräfte geht, wie die verschiedenen Unterrichtsformen auch eine Interaktion miteinander, einen Austausch miteinander ermöglichen. Und deswegen liegt es nicht nur am Gerät, sondern auch an den Digitalkompetenzen der Schülerinnen und Schüler, der Eltern und der Lehrkräfte. Und letztlich auch an den Inhalten und in welcher Form diese Inhalte bearbeitbar zur Verfügung gestellt werden.
Ja, halten wir mal fest, es gibt noch viel zu tun in der Digitalisierung des Lernens. Und darüber habe ich mit Lena Sophie Müller gesprochen. Sie ist Geschäftsführerin von D21. Vielen Dank für das Gespräch, Frau Müller.
Ich habe zu danken.
Dass das Homeschooling und der digitale Unterricht während der Corona-Zeit nicht so gut geklappt hat, das haben wir gerade gehört. Doch etwas, was gar nicht stattgefunden hat, ist der Sportunterricht. Und das, obwohl viele Pädagogen immer wieder angemahnt hatten, dass gerade in Zeiten des Lockdowns ausreichend Bewegung sehr, sehr wichtig ist. Im jetzt beginnenden Schuljahr in Nordrhein-Westfalen soll Sportunterricht wieder stattfinden, aber mit Einschränkungen. Zum Beispiel soll es im Unterricht nach Möglichkeit nur draußen stattfinden, doch viele Schulen kommen da an ihre Grenzen. Marc Eschweiler berichtet.
Raus an die frische Luft heißt das Motto und das ist angesichts der aufgeheizten Klassenräume und der Maskenpflicht für Kinder und Lehrer in der Schule ja auch nicht schlecht. Denn Sportunterricht sei wichtig und vor den Sommerferien mehr oder weniger vergessen worden, sagt Michael Fahlenbock, der Präsident des Deutschen Sportlehrerverbands.
Ist kein systemrelevantes Unterrichtsfach gewesen. Insofern ist er aus dem Fokus verschwunden, obwohl es zu der Zeit eigentlich wichtiger denn je war, sich vielleicht auch mal in anderen Zusammenhängen zu bewegen und nicht nur vom Computer und digital zu lernen.
Vor den Sommerferien hatten die Lehrer zwar Bewegungsübungen in den Unterricht einfließen lassen, das war es dann aber auch schon. Und deshalb begrüßt auch Andrea Heck vom Elternverein NRW die Rückkehr des Fachs Sport.
Die Kinder haben während der gesamten Lockdown-Zeit wirklich wenig Möglichkeiten, sich sportlich zu betätigen. Und deshalb ist es auch ganz wichtig, dass die Schule Flagge zeigt und da auch Sportunterricht erteilt wird.
Die Umsetzung ist aber ein ganz anderes Thema und stellt viele Schulen vor Probleme. Das Fach Sport nach draußen zu verlegen, hält Andrea Heck zwar für nachvollziehbar,
aber auch sehr schwierig, weil viele Schulen haben diese Chance nicht, einfach mal ganz schnell zum Park zu gehen oder zu einer Wiese. Also da stellt sich natürlich die Frage, inwiefern jede Schule diese Möglichkeit hat. Auch mehrere Pausenhöfe sind dazu nicht geeignet.
Und deshalb kritisiert der Elternverein NRW, dass das Schulministerium den Maßnahmenkatalog erst ziemlich spät herausgegeben hat.
Man hätte wirklich vor Wochen schon das hier bekannt geben können, damit die Schulen sich besser vorbereiten, damit Sportlehrer sich ganz schnell anpassen und Ideen entwickeln, wie der Sportunterricht in den nächsten Wochen aussehen kann.
In dieselbe Kerbe schlägt auch der Deutsche Sportlehrerverband. Präsident Michael Fahlenbock verweist dabei auch auf die Umkleideräume.
Auch da muss ich überlegen, wie groß sind sie, wie viele Schüler dürfen gleichzeitig da rein. Wie kann ich das hygienisch vernünftig machen bei den sanitären Einrichtungen, die in Sportstätten der Schulen häufig vorzufinden sind? Ist das wirklich eine schwierige Aufgabe.
Hinzu kommt, dass Turngeräte oder Bälle desinfiziert werden müssen. An Sportunterricht in vollem Umfang glaubt Michael Fahlenbock daher nicht. Aber daran, dass die Sportlehrkräfte ihr Bestes geben werden, um den Kindern Bewegung und Spaß zu ermöglichen.
Es schwingt immer ganz viel Sicherheitsdenken bei der Sportlehrkraft mit. Also eine hohe Verantwortung für die Gesundheit der Schülerinnen und Schüler ist ohnehin da. Und insofern denke ich, dass viele Kollegen das organisatorisch verantwortlich hinkriegen.
Wie und ob Sport überhaupt möglich ist, muss am Ende jede Schule für sich entscheiden. Dabei würde Toben an der frischen Luft den Mädchen und Jungen sicher gut tun. Denn für Andrea Heck vom Elternverein NRW ist Unterricht in Corona-Zeiten nicht nur eine Herausforderung für Schulleiter und Lehrer.
Für die Kinder ja auch. Das ist eine neue Situation, wo sie sich an ganz viele Regeln in der Schule halten müssen. Und da müssen wir alle zusammenhalten.
Nicht erst seit Corona sinkt die Zahl der Ausbildungsverträge in Deutschland. Das Statistische Bundesamt teilte gestern mit, dass im vergangenen Jahr 2019 fast 9000 Verträge weniger abgeschlossen wurden als 2018. Die Folge ist bekannt, ein Fachkräftemangel droht. In vielen Branchen fehlte der Nachwuchs also schon vor der Krise. Jetzt verschärft Corona die Situation noch einmal. Um den Betrieben trotz finanzieller Schwierigkeiten einen Anreiz zu setzen, weiterhin auszubilden, ist seit August der Schutzschirm Ausbildung in Kraft. Wer weiterhin ausbildet oder sogar neue Plätze anbietet, kann Prämien von 2.000 bzw. 3.000 Euro beantragen. Das Problem: im Juli wurden trotzdem fast 46.000 Ausbildungsplätze weniger gemeldet. Das sind fast 8% weniger als vor einem Jahr. Und darüber möchte ich jetzt sprechen mit Christina Mersch. Sie ist Ausbildungsleiterin des Deutschen Industrie- und Handelskammertags. Guten Tag, Frau Mersch.
Guten Tag.
Die erwähnten Prämien, die ich gerade genannt habe, kommen die bei den Betrieben nicht an oder reicht das als Anreiz nicht aus, um neue Ausbildungsplätze zu schaffen?
Die Prämien allein können sicherlich nicht den wirtschaftlichen Schaden abwenden, den die Betriebe jetzt durch Corona bekommen haben. Sie können das nicht kompensieren. Was sie auch nicht schaffen können, ist, den passenden Bewerber zu dem freien Ausbildungsplatz zu bringen. Aber sie können sicherlich Betriebe motivieren, ihre Ausbildungsanstrengungen aufrechtzuerhalten oder sogar zu erhöhen. Ich denke, es gibt viele Betriebe, die momentan nicht in der Lage sind, verantwortungsbewusst zu sagen, ich kann einem jungen Menschen zusagen, über die nächsten 3 Jahre eine Ausbildung anbieten zu können. Und diese Betriebe werden dann auch eben momentan einfach keinen Ausbildungsplatz am Markt anbieten.
Anders als in ersten Ankündigungen bekommen Betriebe, die nicht in Kurzarbeit gegangen sind, keine Ausbildungsprämie. Ist das der richtige Weg oder anders gefragt, ist das fair?
Ja, wir müssen zuallererst die Betriebe natürlich unterstützen, die massive Schwierigkeiten bekommen haben und einfach ganz große Probleme haben. Viele andere Betriebe, es gibt durchaus Branchen, die auch sozusagen sehr gut durch die Krise gekommen sind, zum Beispiel der Lebensmitteleinzelhandel oder auch die IT-Branche hatte vielleicht vergleichsweise weniger Probleme als Hotel- und Gaststättenbereich. Und da muss man, denke ich, schon eine Unterscheidung auch machen, wo die Hilfe am besten zu den besten Effekten führt.
Ja, die andere Seite der Medaille ist, dass es immer weniger Bewerber gibt. Sie haben es ja gerade schon angesprochen. Wie kann man denn die duale Ausbildung in Deutschland wieder attraktiver machen? Ich meine, sie ist ja eigentlich ein Alleinstellungsmerkmal für Deutschland.
Das stimmt. Wir werden sehr um unsere duale Ausbildung in Deutschland beneidet. Was ein wichtiger Weg ist, ich glaube, viele junge Leute als auch die Eltern wissen gar nicht mehr so richtig viel über die duale Berufsausbildung. Es gibt über 325 Berufe. Ich glaube nicht, dass uns allen, die immer alle so präsent sind, und auch über die guten Weiterbildungsmöglichkeiten und auch den guten Verdienstmöglichkeiten, die sich auch mit einer dualen Berufsausbildung und Fortbildung ergeben. Und ich denke auch, dass junge Leute vergleichsweise wenig wissen, dass man auch ins Ausland zum Beispiel während einer Ausbildung gehen konnte bisher. Wir hoffen, dass das ja auch irgendwann nach Corona auch genauso wie im Studium möglich sein wird, sodass ich denke, es hapert ein bisschen an der Information über die guten Chancen in einer dualen Berufsausbildung.
Ja, und jetzt kommt natürlich dazu, dass sämtliche Berufsmessen und so weiter ausgefallen sind. Was gibt es denn sonst für Wege, auch für Interessierte, sich jetzt noch zu informieren? Weil das Ausbildungsjahr, klar, ist vor knapp 2 Wochen gestartet, aber tendenziell ist es ja immer noch möglich, eine Ausbildung in diesem Jahr zu beginnen.
Die gute Nachricht ist, das stimmt, wir können eine Ausbildung auch zu jedem anderen Zeitpunkt im Jahr starten und es gibt noch viele Chancen. Viele haben reagiert, viele Betriebe, viele Industrie- und Handelskammern und haben auch virtuelles Matching erstmal umgestellt, sodass man sich nicht per se persönlich kennenlernen muss, sondern auch Speed-Datings virtuell abhält. Aber auch die Berufsberater der Agenturen für Arbeit bieten wieder persönliche Termine an. Da kommt wieder einiges ins Laufen und die Chancen, jetzt noch einen Ausbildungsplatz zu bekommen, sind auf jeden Fall noch gegeben.
Wie kann man denn eine Ausbildungsgeneration Corona, wie man so schön oder unschön sagt, verhindern?
wie gesagt, es gibt noch Chancen am Markt. Das heißt, als junger Mensch sollte ich jetzt einfach mich nochmal informieren, mich umschauen, vielleicht auch nochmal überlegen, gibt es nur den einen einzigen Traumberuf für mich oder gäbe es vielleicht auch noch verwandte Berufe, die interessant sind. Also sich jetzt noch zu bewerben, hat auf jeden Fall Sinn, wenn man sich noch nicht so ganz sicher ist und vielleicht sagt, ich muss mich noch ein bisschen orientieren, ist auch eine Einstiegsqualifizierung zu wählen sicherlich ein guter Weg, wo man erstmal ein betriebliches Praktikum macht, was dann später auf die Ausbildung angerechnet werden kann. Und ich denke, es geht nicht nur um die jungen Leute, die jetzt was suchen, sondern auch die, die in einer Ausbildung stecken. Für die versuchen wir ja auch gerade als Industrie- und Handelskammerorganisation auch den Abschluss zu ermöglichen und die Prüfungen durchzuführen, sodass wir mit aller Macht versuchen, die Generation Corona, wie Sie es gerade nannten, zu verhindern.
Über den Rückgang der Ausbildungsplätze und den Ausbildungsstart 2020 habe ich mit Christina Mersch gesprochen. Sie ist Ausbildungsleiterin des Deutschen Industrie- und Handelskammertags. Vielen Dank für das Gespräch, Frau Mersch.
Sehr gerne.
Wir haben ja gerade über den Fachkräftemangel gesprochen, der droht, wenn es weiterhin so wenige Auszubildende gibt. Und ein Beruf, wo sich das jetzt schon abzeichnet, ist der des Lokführers. In den ersten 6 Monaten des Jahres haben insgesamt 280 neue Anwärter ihre Ausbildung zum Lokführer angefangen. Allein in Nordrhein-Westfalen werden aber innerhalb der kommenden 5 Jahre 1700 Lokführer gebraucht. Denn die Bahn spielt natürlich als klimafreundliches Verkehrsmittel eine wichtige Rolle im Mobilitätskonzept der Zukunft. Dieter Nürnberger hat sich die Ausbildung eines Lokführers mal genauer angeschaut und einen Auszubildenden bei der Bahn begleitet.
Der Fahrsimulator der S-Bahn Berlin ist unverzichtbar, wenn es darum geht, das Erlernte in der Praxis umzusetzen. Jeffrey Paul Dirks saß natürlich schon öfters im Simulator. Der 21-Jährige steht kurz vor der Übernahme als Lokführer bei der Berliner S-Bahn, einer Unternehmenstochter der Deutschen Bahn AG. 3 Jahre Ausbildung sind im Herbst vorbei. Jeffrey Paul hat nach der mittleren Reife hier zuerst Industrieelektriker gelernt. Die 9-monatige Triebfahrzeugausbildung schloss sich direkt an. Und ja, er hatte früher selbstverständlich eine Spielzeugeisenbahn, sagt Jeffrey Paul lächelnd. Doch entscheidend für die Berufswahl war offenbar ein krisenfester Job.
Man hatte auch viele Möglichkeiten, in andere Bereiche zu gehen, wenn man mal zum Beispiel nicht mehr Lokführer sein möchte oder aus den gesundheitlichen Gründen das später mal nicht mehr kann. Deswegen ist das so super.
Knapp 19.000 Lokführer arbeiten derzeit bei der Deutschen Bahn. Das bundeseigene Unternehmen stellt weiterhin ein, trotz Corona-Krise. In den Klimaschutzplänen der Bundesregierung spielt der Schienenverkehr eine zentrale Rolle als Baustein einer nachhaltigen Mobilitätswende. Ein Beruf, der besondere Anforderungen an die mentale und auch psychophysische Leistungsfähigkeit setzt, wie es in einem Berufesteckbrief der Bahn heißt. Konkret, die Azubis müssen schnell und flexibel reagieren können.
Auf einem Bildschirm sieht man dann verschiedene Farben und dann muss man halt diese verschiedenen Knöpfe drücken und das wird halt immer schneller. Verschiedene Töne. Dann kommt halt dazu, dass man noch eine psychologische Untersuchung bekommt. Da sitzt man mit einer Psychologin in einem Raum, die stellt dann Fragen. Wann haben Sie zuletzt was Verbotenes gemacht? Oder trinken Sie Alkohol? Rauchen Sie? Das alles.
Eine reine Männerdomäne sei der Beruf längst nicht mehr, sagt André Kohlrusch. Er ist Mastertrainer für Betriebsverfahren und Fahrzeugtechnik sowie Prüfer für Eisenbahn-Fahrzeugführer. Dennoch überwiegen aber weiterhin die männlichen Lehrlinge. Es gibt 3 Wege zum Lokführer. Der erste über eine duale Berufsausbildung, wie bei Jeffrey Paul, der bei der S-Bahn zuerst seinen IHK-Abschluss als Elektroingenieur gemacht hat. Ein Einstieg ist aber auch über die Jobcenter möglich, die sogenannte SGB-III-Maßnahme. Oder drittens können auch Quereinsteiger Lokführer werden. Dann ist aber eine möglichst technische Ausbildung Voraussetzung. Doch längst nicht alle halten durch. Ausbilder André Kohlrusch.
Es kommt so ein bisschen aufs Modell an, also so wie der Paul in der Ausbildung ist, ist die Abbrecherquote so gut wie 0. Und bei den SGB-Maßnahmen, da kommt es schon mal vor, dass so ungefähr 30% ihrer Ausbildung dann abbrechen, weil sie eben merken, dass es eben für sie nicht passt.
In der Ausbildung nehmen die digitalen Lernprozesse zu, in der Signal- und Stellwerktechnik. Computer berechnen beispielsweise Sicherheitsabstände zwischen den Zügen. Langfristig wird es wohl auch um die Frage gehen, ob Lokführer überhaupt noch eine Zukunft haben. Ausbilder André Kohlrusch.
In absehbarer Zeit wird es den Lokführer immer noch geben. Nach meiner Meinung nach ist es auch ein bisschen so eine gesellschaftliche Frage. Möchte man das eigentlich, dass Züge autonom fahren, dass Autos autonom fahren?
Auf dem weitläufigen S-Bahn-Ausbildungsgelände in Berlin-Schöneweide werden gerade zwei Waggons zusammengekoppelt. Auch das Rangieren gehört zur Praxisausbildung. Nach den ersten Monaten der Theorie geht es dann auch auf die richtige Strecke. Azubi Jeffrey Paul Dirks.
Wie verhält man sich im Gleisbereich? Erste Grundlagen, was Signale betrifft. Ja, später dann richtig mit der Praxis, dass man dann mit einem Ausbildungslaufführer zusammen jetzt auf der Strecke fährt. Und der kann ja auch im Notfall immer eingreifen. Demnach ist es ja kein Problem.
Im Herbst nach einem erfolgreichen Ausbildungsabschluss wird Jeffrey Paul übernommen. Bei der S-Bahn Berlin kann derzeit jeder Absolvent mit einem Festvertrag rechnen. Der Azubi freut sich auf seinen Job im Berliner Regionalverkehr. Und auch wenn es überraschen mag, ein größerer Zug muss es gar nicht sein.
Es ist halt ziemlich interessant, was man so für Leute sieht, wie man sieht, wie die Stadt sich verändert und so. Und ich sag mal, mit einem ICE fahren wäre für mich nichts, weil man halt auch sehr, sehr viel unterwegs ist beim ICE fahren und sieht halt teilweise seine Familie halt nicht so oft. Deswegen fand ich das halt bei der S-Bahn schon besser, weil man da halt immer an einem Punkt ist.
Ein Beitrag von Dieter Nürnberger. Und zum Schluss schauen wir noch einmal auf die Schulen. In Berlin hat es nämlich jetzt schon wenige Tage nach Schulstart an 8 Schulen Corona-Fälle gegeben. Eine Schule musste daraufhin wieder geschlossen werden und darüber wird sicherlich auch im Kanzleramt diskutiert. Da sind zur Stunde Kanzlerin Merkel, SPD-Chefin Esken und Bildungsministerin Karliczek gemeinsam mit mehreren Kultusministern zusammengekommen und sie sprechen über die Situation an den Schulen. Das Interesse ist groß, das Ende offen. Für den Verband Bildung und Erziehung und auch für die Opposition ist eines jetzt schon klar, das Treffen kommt viel zu spät. Sabine Müller berichtet.
Regierungssprecher Seibert hat die Erwartungen an das Treffen demonstrativ niedrig gehängt. Das sei ein informeller Austausch, Beschlüsse nicht zu erwarten. Aus der SPD klingt das etwas anders. Zwar finden sie dort den Begriff Schulgipfel, den manche Medien verwenden, zu dick aufgetragen, aber die Sozialdemokraten hoffen schon, dass am Ende ein bisschen mehr herauskommt als eine freundliche Problemplauderei. Sie hoffen auf Handlungsempfehlungen, um die Schulen in der Pandemie besser aufzustellen, vor allem was die digitale Ausstattung angeht. Bisher werden die Milliarden, die der Bund für die digitale Aufrüstung der Schulen bereitstellt, aus den Ländern eher spärlich abgerufen. An dem Treffen im Kanzleramt nehmen neben den bundespolitischen Spitzenfrauen die Kultusminister und Ministerinnen aus Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Rheinland-Pfalz, Hessen, Schleswig-Holstein und Sachsen teil. Eine Pressekonferenz ist bisher nicht geplant, nur ein schriftliches Statement.
Und das war's für heute mit Campus und Karriere. Gleich kommt ihr Corso, Kunst und Pop. Mein Name ist Mathis Jungblut und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.